Guten Morgen. Wir sind so nett im Beten drin, ich mache gleich weiter. Vater, danke dafür, dass du dein Wort geschrieben hast und dafür, dass du dein Wort gesandt hast, hier auf diese Erde. Und dass wir das die letzte Woche feiern durften, uns daran erinnern durften, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Danke, Herr. Danke, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du jetzt zu jedem einzelnen Herzen sprichst. Herr, dass du weit über das hinausgehst, was ich zu sagen habe, dass du jeden Einzelnen anrührst und in die Tiefe gehst, Herr, dass die Beziehung zu dir eine Liebesbeziehung wird, wie sie stärker nicht sein kann und dass sie eine Tiefe erreicht, die sich keiner von uns jemals hat vorstellen können. Danke, Herr, dass in dir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind und dass wir daran heute wieder naschen dürfen. Danke, Herr. Amen. Wozu ist das Alte Testament da? Vorschläge? Als Bilderbuch. Jo. Mit was für Bildern? Das, was Gott im Neuen Testament offenbart. Ja, genau. Kann man aus dem Alten Testament die gleiche Botschaft predigen wie aus dem Neuen? Ja, eigentlich schon. In mancherlei Hinsicht kann man aus dem Alten Testament sogar besser predigen als aus dem Neuen. Guck mal rein in die Evangelien, wenn es darum geht, dass Jesus stirbt. Da heißt es, nachdem die Folterung beschrieben ist, und er starb. Das ist ganz, ganz trocken. Wie Jesus sich gefühlt hat, da steht überhaupt nichts drin. Und wenn wir wissen wollen, wie das tatsächlich war, dann gucken wir ins Alte Testament. Dann lesen wir Psalmen wie Psalm 22 oder Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste, er litt Schmerzen. Psalm 22, meine Knochen sind vom Fleisch gelöst und meine Seele ist ausgeschüttet. Da lesen wir die Inhalte des Neuen Testamentes schon im Voraus. Gut, Predigt heute beschäftigt sich also zunächst mal mit dem Alten Testament. Das heißt, wir ziehen so ein paar Dinge aus der Geschichte von Gottes Volk mit Gott. Oder andersrum, von Gott mit seinem Volk. Gott hatte sich ein Volk erwählt, die Israeliten, und hatte die Israeliten geführt in ein Land, nach Ägypten. Er hat sie dort in diesem Land Ägypten vor dem Hungertod bewahrt. Als sich herausstellte, dass die Israeliten Viehhirten und Ähnliches sind, da waren die Ägypter, die sie eigentlich eingeladen hatten, jetzt nicht mehr so begeistert. Das galt als minderwertig. Das heißt, man hat sie hier in diesem Gebiet angesiedelt, das ein bisschen sumpfig war, aber gleichzeitig das fruchtbarste Gebiet. Und da hatten sie sich dann vermehrt und da waren sie. Im Lauf der Zeit haben die Ägypter aus diesem Volk Gottes ein Sklavenvolk gemacht. Und dieses Sklavenvolk ausgenutzt und erniedrigt. Das ist ein Bild, das wir bereits kennen. Dieses Bild dafür, dass das Volk Gottes verkauft war und ein anderes Volk und Sklavendienste leisten musste, das ist ein Bild dafür, wie jeder Mensch heutzutage unter die Sünde verkauft war. Das ist ein Bild dafür, diese Geschichte aus dem Alten Testament, dass jeder Mensch Sünder ist und genauso wie diese damals in der Sklaverei der Ägypter waren, ist jeder Mensch Sklave dieser Welt und des Systems und der Sünde. Und Gott macht einen Weg auf und sie ziehen dann diesen Weg lang, einmal rund um die Sinai-Halbinsel. Das hier ist eine stark vereinfachte Darstellung, denn die Israeliten, ihr wisst das, die haben dann erstmal das Land, in das sie rein sollten, besichtigt und haben festgestellt, ja, das Land ist ja an sich schon schön, aber ich glaube nicht, dass wir das einnehmen können. Gott hat unterwegs viele Wunder getan, hat das Volk also am Leben gehalten. Aber trotzdem war kein besonderer Glaube da. Das heißt, sie haben an der Stelle gesagt, wir glauben nicht, dass wir dieses Land einnehmen können. Und daraufhin sind sie dann 40 Jahre in der Wüste rumgeirrt. Das ist ein ganz guter Hinweis für uns, wenn wir, obwohl Gott klar gesprochen hat, und obwohl wir Gottes Wirken gesehen haben, trotzdem darin verharren zu sagen, na, aber vielleicht, nee, also ich glaube nicht, na, aber das Problem ist so groß. Nee, Gott spricht, prima, ihr könnt auch 40 Jahre in der Wüste verbringen. Das ist die Alternative dazu, wenn ihr den Unglauben pflegt. Ja, höre ich einen Amen? gut. Das Problem war natürlich, ist auch so ein geflügeltes Wort, Gott hat Tage gebraucht, um die Israeliten aus Ägypten rauszubringen. Aber er hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus den Israeliten rauszubringen. Das Land hatte sie so geprägt, das hatte sie so verfestigt, so in ihnen Dinge angerichtet, dass die erste Generation gar nicht fähig war, ins gelobte Land einzuziehen. Gut, das ist nur eine Vorrede, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall, als sie fertig waren mit der Wüste und die Wüste mit ihnen, da sind sie dann eingezogen ins gelobte Land von dieser Seite her und haben dieses Land hier stückweise erobert. Wir haben damit immer mal wieder ein Problem, insbesondere wenn wir sprechen mit Menschen, die humanistisch geprägt sind, die sagen, ja, wie kann Gott denn hier, und da lebten ja schon Völker und so weiter. Im 5. Buch Mose, im 9. Kapitel, in Vers 5 steht, du kommst nicht in dieses Land hinein, um es einzunehmen, wegen deiner Gerechtigkeit und wegen deines aufrichtigen Herzens, sondern der Herr, dein Gott, der vertreibt diese Völker wegen ihres gottlosen Treibens, damit er das Wort halte, das er den Vätern geschworen hat. Also, das waren Leute hier, von denen Gott offensichtlich die Nase voll hatte und sagte, ihr habt auf dieses Land lange genug aufgepasst, jetzt kommt das Volk Gottes hinein. Hier haben wir eine Satellitenaufnahme des Nahen Ostens. Das gelobte Land befindet sich hier. Ja, gelobtes Land nehmen wir ja so gerne als Ausdruck, ne? Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wir möchten ins gelobte Land. Wir möchten in das rein, was Gott für uns hat. Wir möchten in Gottes Segen. Wir möchten ja ins gelobte Land. Wenn man da mal ein bisschen konkreter nachfragt, wie stellst du dir das vor, dann wird es ein bisschen diffuser, ein bisschen schwieriger zu sagen, was stelle ich mir eigentlich unter dem gelobten Land vor. Aber meistens Segen, Sicherheit, Sanftmut, viele Worte mit S. Und unter anderem auch, dass das weitergeht in die Umgebung und so weiter. Jetzt gucken wir uns mal an, gelobtes Land, wo das lag und wie das lag. Also das lag hier, das war sehr fruchtbar, das war sehr schön dort. Das war begrenzt auf der einen Seite vom Mittelmeer, auf der anderen Seite von einer Wüste, die so wüst war, dass man garantiert nicht durchzog. Die war richtig Wüste. Hier unten lebten die Ägypter. Dieser grüne Streifen hier ist der Nil. Und hier seht ihr der das Land, das den Israeliten zugewiesen wurde, ist tatsächlich das grünste Land in ganz Ägypten. Also hier die Ägypter, eine militärische Großmacht. Auf der anderen Seite, hier oben, da lebten dann Assyrer und Hethiter. Und hier drüben, da lebten die Babylonier. Ein bisschen später die Meder und Perser. Hier lebten also ganz, ganz viele Völker und Großreiche. Und wie gesagt, das hier war eine Wüste. Das heißt, dieses gelobte Land hier in der Mitte brachte einen kleinen Nachteil mit sich. Denn die hier, die Ägypter und diese Völker hier oben, die waren permanent im Streit miteinander. Und jetzt ratet mal, wie man von da oben nach da unten kommt. Und wie man von der Seite hier rüber kommt, deswegen habe ich gesagt, das war eine Wüste, Wüste. Auf jeden Fall gingen auch die den Strom lang, die Ströme lang hier und dann am Mittelmeer runter. Und die Ägypter, wenn sie mal übermütig wurden und das eine oder andere auch selbst erobern wollten, die gingen hier hoch. Das heißt, im gelobten Land war man A, abhängig davon vom Regen, da gibt es nicht so viele Flüsse, und B, von Gott. Also, Einzug ins gelobte Land heißt Einzug in die totale Abhängigkeit von Gott. Wir sehen immer diese eine Seite. Ich hätte gerne den Segen, die Taschen voll. Ich möchte zum Segen werden. Ich möchte, dass andere Menschen Christus erkennen. Ich möchte, dass Menschen, die krank sind, geheilt werden. Aber wenn ich mir dann dieses Bild hier vor Augen halte, das Gott so gewählt hat, um zu zeigen, wie das ist, in seinen Segen reinzukommen, dann stelle ich fest, aha, gut, ich werde also absolut abhängig sein, zum einen von Gottes direkter Versorgung, ohne Regen geht hier gar nichts, und zum anderen von Gottes Schutz und Bewahrung, und zwar in völlig neuem Ausmaß, als die Israeliten in Ägypten waren. Da wussten sie ganz genau, mit welcher fremden Macht sie konfrontiert sind und wie das ist unter der Knute. Aber hier, da gab es immer wieder neue Völker und neue Herausforderungen. Also, auf ins gelobte Land, ja, aber den Rest habe ich gerade schon erzählt. Die gehen also in dieses Land hinein. Die Karte stammt aus etwas späterer Zeit, aber man sieht mal aus und rum, ist also doch reichlich was los. Hier oben, da sind die Phönizier, hier die Assyrer zu dieser Zeit, Königreich der Aramäer, Damaskus, Königreich der Ammoniter. Hier haben wir die Moabiter, hier unten haben wir die Edomiter, da vorne sind die Philister. Das heißt, dieses Land Israel, das war umgeben von sehr, sehr vielen verschiedenen Völkern. Die Israeliten, wie wir gerade gesehen hatten, die zogen hier unten rum und dann in das verheißene Land. So, das ist die Szene, wo wir einsteigen. Und zwar beschäftigen wir uns ein paar Minuten mit den Richtern. Das Volk Gottes hatte ja keinen König und es hatte auch keine Regentschaft wie normale Völker, sondern es hatte eine geistliche Hierarchie. Und als sie in das gelobte Land reinkamen, da passierten viele verschiedene Dinge. Wir hatten gesehen, in der Wüste starb die erste Generation und danach kommt dann die zweite Generation und diese zweite Generation, die nimmt das Land ein und die zweite Generation hat ein Problem. Das Volk Gottes, das kennt den Herrn und seine Taten nicht. Es fällt allmählich ab. Es fängt an, Götzen zu dienen. Wie konnte das passieren? Die waren gerade ein paar Jahre vorher spektakulär aus Ägypten rausgeführt worden. Sie haben gesehen, wie Gott selbst runterkommt und ein Berg zu rauchen beginnt. Sie haben gesehen, eine Feuersäule bei Nacht, die sie gewärmt hat und geleuchtet hat. Am Tag eine Wolkensäule, dass sie durch diese Wüste durchziehen konnten und beschattet waren. Sie haben erlebt, wie sie übernatürlich versorgt wurden. Und dann kommen sie ins gelobte Land und sie fallen innerhalb von ein paar Jahren ab. Und wie kann sowas geschehen? Was war da das Problem? Es ging gut, bis Josua und seine Ältesten starben. Das heißt, offensichtlich haben die versäumt, den Inhalt weiterzugeben. Die haben einfach die äußere Form gelebt und haben die äußere Form vorgelebt und weitergegeben und das Gesetz weitergegeben. Aber das, was innen drin war, das haben sie nicht weitergegeben. Ansonsten wäre das nicht so schnell möglich gewesen. Und das ist auch wieder eine Lehre, die wir ziehen können daraus. Wir sind Menschen, die Christus von Herzen lieben. Und wir haben Kinder und wir haben andere Menschen und wir möchten das weitergeben. Wir möchten denen das weitergeben. Aber wir sind auch immer in dieser Gefahr, dass wir nur Äußerlichkeiten weitergeben. Weil was ich weitergeben kann meinem Sohn, das ist, schau mal hier, diese Bibel, da sind wundervolle Sachen drin. Da kannst du Sachen lesen von der Liebe Gottes. Ich kann für ihn beten und mit ihm beten. Aber ich tue mich schwer, seine Beziehung zu Gott wirklich tief hinzukriegen. Und es ist viel leichter, äußere Formen zu finden und zu sagen, das und das beten, und dann machst du einmal am Tag stille Zeit und dann machst du dies und jenes, wie diese innere Liebesbeziehung zu vermitteln. Ja gut, Josua starb, seine Ältesten starben, das Volk Gottes fiel ab, Gott hat eingegriffen nach 8 Jahren, 8 Jahre Abfall hat er sich angeguckt. Dann kamen von Mesopotamien Heere, die haben das Land eingenommen und haben Sklavendienste verlangt und Tribut. Die Israeliten haben um Hilfe geschrien, die haben Buße getan und Gott beruft einen militärischen Führer, die heißen in diesem Buch eben die Richter, der hieß Othniel, der war ein großer militärischer Führer, der hat eine geistliche Erneuerung gebracht und hat gleichzeitig die Feinde vertrieben aus diesem Land. Kennt ihr das, dass Gott euch manchmal in eine Notlage bringen muss, damit ihr euch umdreht und sagt, oh ja, da geht's lang her. Ich wollte, ich wäre wesentlich weniger so, aber ja, irgendjemand hat mal gesagt, wenn Gott seine Heiligen unter Druck bringt, dann fließt das Öl des Geistes heraus. Mir wäre es lieber, es würde auch so fließen. Ne? Auf jeden Fall, im Anschluss daran waren 40 Jahre Ruhe, 40 Jahre Friede, bis dann wieder ein allmählicher Abfall einsetzte und Götzendienst. Der Verfall führte dazu, dass die Moabiter mit den Ammonitern und Amalekitern einen Bund schlossen. Das heißt, die Israeliten waren dem zu mächtig, aber er hat gesehen, die haben auch viele schöne Sachen, die wohnen da, wo das Land fruchtbar ist. Dann hat er sich einfach mit den anderen Zweien zusammengetan, sodass Israel einen Zwei-Fronten-Krieg hatte und hat das Land erobert. 18 Jahre lang ging das, dass die Moabiter sich Tribut haben bringen lassen, hauptsächlich. Und einen Teil des Landes haben sie ebenfalls verloren. Was dann folgt, das ist selbstverständlich wieder Buße. Sie schreien um Hilfe. Der Mensch, den Gott daraufhin beruft, der heißt Ehud. Der ist etwas anders vorgegangen, nicht einfach militärisch, sondern der hat sich verkleidet, als er den Tribut überbracht hat und hat dem König der Moabiter zugleich mit dem Tribut eine Botschaft von Gott überbracht und hat gesagt, die ist aber für dich vertraulich und persönlich und der König der Moabiter, der war von sich sehr eingenommen, hat dann gesagt, alle raus hier. Daraufhin hat er ihm die Botschaft von Gott überbracht in Form eines Dolches. Und nachdem dieser Hauptführer geschlagen war, konnten die Israeliten sich dann wieder befreien. Die Zeit, die Gott danach schenkte, in der es friedlich war und in der es gut zuging für die Israeliten, die war 80 Jahre. Der Nachfolger von diesem Ehud hieß Schamgar. Das heißt, zwei Richter, die jeweils so circa 40 Jahre das Volk richteten. Die haben also nicht nur militärisch geführt, sondern die waren auch geistliche Führer. Die haben Recht gesprochen und die haben das Volk geordnet. Bemerkenswert ist, bereits zur Zeit Ehuds setzte wieder der Niedergang ein. Trotzdem hat Gott erstmal 80 Jahre Ruhe gegeben. Ja. Mancher sagt ja, ja, also diese Art und Weise, dass Gott da so Druck ausübt und so. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er sich selbst treu ist und er sagt, ich segne dich, wenn du mir nachfolgst von Herzen und wenn nicht, dann schließt du dich selbst vom Segen aus. Und ich finde es bemerkenswert, dass Gott eine Zeit zulässt von 8 Jahren, in denen das Volk geistlich völlig degeneriert ist und dann 40 Jahre, als sie um Hilfe schreien, 40 Jahre Frieden schenkt und 18 Jahre und dann 80 Jahre. Das heißt, die Segenszeiten, die Gott schenkt, obwohl das Volk nicht wirklich von Herzen nachfolgt, die ist entschieden größer, entschieden länger. Gott hat einfach ein Herz, das segnen will, das ausgießen will, das dich reich machen will in ihm, das will, dass du gute Zeiten hast. Im Buch Hesekiel steht, ihr müsst nicht glauben, dass ich Freude daran hätte, wenn der Gottlose getötet wird. Ich habe Freude daran, wenn der Gottlose sich